Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Das Wort Gottes bringe ich Ihnen aus dem 8. Kapitel des Hohelieds von Salomo. In der Predigt wollen wir uns stellen unter die Verse 8 bis 10, aber um des Zusammenhangs willen lese ich ab Vers 1. Hohelied Kapitel 8. Ab Vers 1. Da spricht die Sulamit, die Frau. Ach, dass du mir wärst wie ein Bruder, der die Brüste meiner Mutter sog. Dann dürfte ich dich doch küssen, wenn ich dich draußen träfe, ohne dass man mich deshalb verachtete. Ich wollte dich führen, dich bringen ins Haus meiner Mutter. Du würdest mich lehren. Ich würde dich mit Wirtswein tränken, mit meinem Granatapfelmost. Seine linke sei unter meinem Haupt und seine rechte umfange mich. Ich beschwöre euch, ihr Töchter Jerusalems, erregt und erweckt nicht die Liebe, bis es ihr gefällt. Wer ist sie, die da heraufkommt von der Wüste, gestützt auf ihren Geliebten? Unter dem Apfelbaum weckte ich dich auf. Dort litt deine Mutter Wehen für dich. Dort litt sie Wehen, die dich gebar. Setze mich wie ein Siegel auf dein Herz, wie ein Siegel an deinen Arm. Denn die Liebe ist stark wie der Tod und ihr Eifer unbezwinglich wie das Totenreich. Ihre Glut ist Feuerglut, eine Flamme des Herrn. Große Wasser können die Liebe nicht auslöschen und Ströme sie nicht ertränken. Wenn einer allen Reichtum seines Hauses um die Liebe gäbe, man würde ihn nur verachten. Und jetzt der Abschnitt, unter den wir uns heute stellen. Wir haben eine kleine Schwester, die noch keine Brüste hat. Was tun wir mit unserer Schwester an dem Tag, da man um sie wirbt? Ist sie eine Mauer? So bauen wir eine silberne Zinne darauf. Ist sie aber eine Tür? So verschließen wir sie mit einem Zedernbrett. Ich bin eine Mauer. Und meine Brüste sind wie Türme. Da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden gefunden hat. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, haben wir eben gerade aufmerksam zugehört oder noch besser mitgelesen. Das junge Mädchen aus dem Hohelied sagt hier: Ich bin eine Mauer. Und meine Brüste sind wie Türme, Vers 10. Sie spricht sehr offen über ihre Brüste. Ich habe meine Zweifel, ob alle Frauen, besonders junge Frauen oder junge Mädchen, hier das so tun würden. Und wenn die Jungen über die weiblichen Brüste sprechen, hat das nicht selten einen anzüglichen und schlüpfrigen Unterton. Aber dieses Mädchen singt darüber ganz offen. Und wir werden noch sehen, was sie sagt, ist keineswegs unanständig. Überhaupt spricht das Hohelied sehr unbefangen über das Thema Sexualität. Dieses Buch, es schildert sehr offen die Gefühle, die ein junger Mann und eine junge Frau füreinander hegen können. Und wenn wir einmal genau darauf achten, wer von den beiden in den Dialogen mehr spricht, dann stellen wir fest, dass Salomo mehr als die Hälfte der Reden dem jungen Mädchen in den Mund legt. Das Hohelied, es beginnt auch gleich mit dem, was sich die junge Frau so sehnlichst wünscht. Hohelied 1, Vers 2. Er küsse mich mit den Küssen seines Mundes, denn deine Liebe ist besser als Wein. Das, was die beiden füreinander empfinden, das ist intensiv. Und sie sind von einem tiefen Verlangen zueinander erfasst, nicht nur, aber auch nach dem Körper des anderen bzw. der anderen. Sie singen übereinander und das sehr offen. Und umso erstaunlicher ist es, dass es im Hohelied bei aller Offenherzigkeit nirgendwo unschicklich zugeht. Das Hohelied wurde in den Kanon der Heiligen Schriften aufgenommen, weil es zu den Büchern gehört, die der Heilige Geist eingegeben hat. Und auch wenn das Mädchen ihre Brüste erwähnt, hören wir darin die Stimme des Heiligen Geistes. Der Geist, der in uns wohnt, wie Paulus es in 1. Korinther Kapitel 6, Vers 19 schreibt, er bezeugt, unser Leib, und zwar unser ganzer Leib, ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Der Heilige Geist als der Bewohner unserer Seele und unseres Leibes, der sagt im Hohelied viel über das Thema Sexualität. Mehr noch, er will mit diesem Buch, unserem Liebesverlangen, eine Stimme geben. Nicht zuletzt auf diese Weise will er darüber wachen, dass wir unsere Seele und unseren Leib rein und sauber bewahren. Rein und sauber? Ist uns das heute überhaupt noch möglich? Keusch? Im Blick auf Sexualität zu denken, angesichts all des Schmutzes, der tagtäglich in unsere Seele gespült wird, gelingt es uns, während der Zeit des Kennenlernens, des Befreundetseins, in der Verlobungszeit und nicht zuletzt auch dann, wenn wir verheiratet sind, heilig zu leben. Und auch dann, wenn man alleinstehend ist. Der Apostel Paulus schreibt an alle, an die gesamte Gemeinde in 1. Thessalonicher 4, denn das ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch von der Unzucht enthaltet. Noch einmal die Frage, wie verhält es sich im Blick auf unsere Sexualität mit dem heiligen Leben? Was ist das überhaupt? Keuschheit oder Reinheit? Ich erinnere mich an eine Stunde im biblischen Unterricht. Ich las einmal zusammen da mit Teenagern aus unserer Gemeinde irgendetwas und da kam das Wort keusch vor. Und sie verstanden das Wort gar nicht. Ich versuchte es ihnen zu erklären. Es meint sexuelle Reinheit. Aber bitte, was ist denn das? Ich denke, dass Elisabeth Elliot es einmal sehr treffend auf den Punkt gebracht hat. Reinheit heißt, frei zu sein von allem, was den Geschmack oder die Freude verdirbt, die Kraft reduziert oder in irgendeiner Weise die ursprüngliche Zielsetzung einer Sache verfälscht. Also das, wie Gott das gewollt hat, die Sexualität gemeint hat. Reinheit heißt Sauberkeit. Klarheit, ohne Zusatz, nichts Künstliches. In anderen Worten, alles Natürliche in dem Sinn, wie es der Schöpfer ursprünglich gewollt hat. Der Apostel Paulus schrieb den ersten Korintherbrief, also den Abschnitt, den wir in der ersten Schriftlesung gelesen haben, an eine Gemeinde in einer Hafenstadt. Er schrieb diesen Brief in eine Situation hinein, in der die Leser verunsichert waren, auch im Blick auf ihre Geschlechtlichkeit. In dieser Hafenstadt war was los. Nicht nur, aber auch, wenn die Seeleute Ausgang hatten. Die Christen waren verunsichert. Sie waren verunsichert in zweierlei Hinsicht. Einerseits stellte sich ihnen angesichts der sexuellen Verwahrlosung und Verwilderung die Frage, ist es nicht richtig, sich ganz und völlig von allem, was mit Sexualität auch nur zu tun hat, zu distanzieren? Der Apostel Paulus antwortet darum, nein. Es geht nicht um Distanzieren, aber die Sexualität, sie gehört in die Ehe. Und deswegen habe jeder, schreibt der Apostel in 1. Korinther 7, seine eigene Frau und die Frau ihren eigenen Mann. Gerade um Hurerei unter euch zu verhindern. Das heißt natürlich, wenn Paulus das so schreibt, ist absolut klar, dass es außerhalb der Ehe keine Geschlechtsgemeinschaft geben kann. Und das war in der Heiligen Schrift übrigens überall vorausgesetzt. Ich erinnere nur an 5. Mose Kapitel 22. Oder denken wir auch an Josef und Maria. Das war ja das Problem, dass die beiden noch nicht verheiratet waren, aber Maria eben ein Kind erwartete. Und das war doch klar, was dann passiert war, oder? Nein, Sexualität ist nicht etwas Schlechtes, aber, so schreibt der Apostel, sie gehört in die Ehe. Dann gibt es aber die andere Frage. Die eine war, muss ich überhaupt etwas mit Sexualität zu tun haben? Darf ich das überhaupt? Und die andere Frage, ich nenne sie mal das Thema der Glas-Wasser-Theorie. Ja, es gibt halt menschliche Bedürfnisse. Schlafen gehört dazu, Essen, Trinken, ja, und eben auch Sexualität. Und was mache ich? Ja, wenn ich Hunger habe, dann gehe ich an den Kühlschrank und hole mir was zu essen. Wenn ich Durst habe, gleichermaßen. Ich trinke etwas. Und wenn ich sexuelle Bedürfnisse habe, naja, ist doch menschlich, dann gehe ich halt ins Rotlichtviertel. Zumal mein Leib doch sowieso vergeht. Ist doch sowieso nur zeitlich. Und genau auf diese Frage geht Paulus in 1. Korinther Kapitel 6 in den Versen 12 bis 20 ein. Und Paulus trifft hier nachdrücklich eine Unterscheidung. Ja, sagt er, im Blick auf Essen und Trinken gilt das. Die Speisen sind für den Bauch und der Bauch für die Speisen. Gott aber wird diese und jene wegtun. Egal, ob du vorher Reformkost, vegetarisch, vegan oder dir auch mal ein Schnitzel hast schmecken lassen. Jetzt könnte man sagen, ja, okay, mein Leib vergeht sowieso, dann ist das auch so bei den sexuellen Bedürfnissen. Aber da schreibt der Apostel anders. Er schreibt hier, der Leib aber ist nicht für die Unzucht. Oder aber, um den Gegensatz zum Ausdruck zu bringen, der Leib ist nicht für die Unzucht, sondern für den Herrn. Und der Herr für den Leib. Und jetzt achten wir bitte darauf, Gott aber wird den Leib auferwecken durch seine Kraft. Also im Blick auf unsere Sexualität, da blickt Paulus nicht auf das Vergängliche unseres Leibes, sondern er blickt auf die Ewigkeit. Da sagt er nicht, dass unser Leib ja sowieso vergehen wird, sondern er schreibt, wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist? Und soll ich nun die Glieder des Christus nehmen und Hurenglieder daraus machen? Das sei ferne. Was du mit deiner Sexualität anstellst, das hat geistliche Konsequenzen. Denn dein Leib, er ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Deine Sexualität, es ist ein geistliches Thema. Das hat natürlich auch für heute Bedeutung, nicht nur damals für die Korinther. Ich verrate niemandem ein Geheimnis, unsere Gesellschaft ist völlig durchsexualisiert. In nahezu jedem Reklame- oder Werbespot wird mit Sex geworben. Videoclips zielen auf unsere sexuellen Begierden, Fantasien und Wünsche. Filme und Bücher sind von dieser Thematik durchzogen. Und wenn man heute das Wort Liebe noch in den Mund nimmt, dann meint man vielfach nichts anderes damit als, ich will mit dir ins Bett. Und in einer solchen Kultur, in der so platt, so kalt, so schäbig, ja darf ich es sagen, so animalisch mit der Sexualität umgegangen wird, da sollen wir Christen heilig leben? Es ist der Wille Gottes, eure Heiligung, dass ihr euch enthaltet von der Unzucht? Ich bin davon überzeugt, dass Gott, der Herr, gerade wegen solcher Fragen das Hohelied uns gegeben hat. Nicht als der König Salomo das Hohelied verfasste, da lag die Richterzeit nur wenige Jahrzehnte zurück. Nicht damals wütete die sexualisierte Fruchtbarkeitsreligion des Baalismus, und zwar mitten auch im Volk Gottes. Eine der Hauptgöttinnen war Aschera oder Astarte. Die Kanaaniter stellten diese Göttin als eine Statue mit vielen Brüsten dar. Fruchtbarkeit, darum ging's. Die Philister, sie waren erst wenige Jahre zuvor von David aus dem Land getrieben worden. Aber auch deren Religion war ein absoluter Fruchtbarkeitskult. Der Titel der Philisterkönige lautete Abimelech. Und da stecken zwei Worte drin. Ab, einmal kennen wir aus Abraham, das heißt so viel wie Vater. Und Melech, das Wort kennen wir etwa aus Melchisedek, also König der Gerechtigkeit, das meint König. Abimelech meint also so viel wie Vaterschaft ist Königschaft oder Vaterschaft ist Kingsein, Fruchtbarkeitskult. Diese Denkweise, sie war auch in das Volk Gottes eingedrungen. Nicht in 1. Samuel 1 lesen wir, dass Elkanah zwei Frauen hatte, Penina und Hannah. Und dann überboten sich die beiden Frauen entsprechend der damaligen Werteskala. Wertvoll ist man, wenn man Kinder hat. Und da fiel natürlich die Hannah runter. Salomo ist sich darüber im Klaren, dass im Volk Gottes auch noch immer zu seiner Zeit Prostitution vorkam. Er schreibt darüber relativ ausführlich in Sprüche 5, 6 und 7. Und dann war da ja auch noch Salomos eigene Familie, also das Umfeld, in dem Salomo aufwuchs. Nicht? Irgendwie fühlt man sich dabei heute an das britische Königshaus erinnert. Der Vater Salomos, ein Ehebrecher. Denken wir an die Sache mit Bathseba. Das war das Thema am Hof. Und Salomos Bruder Amnon, der hatte seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Missbrauch. Dafür brachte Absalom dann wenig später den Amnon um. Und übrigens wird berichtet, wie Tamar, nachdem sie von ihrem Halbbruder missbraucht worden war, dann auch von ihrem Vergewaltiger verstoßen wurde. Das ist furchtbar zu lesen in 2. Samuel 13. Diese junge Frau, sie verunstaltete sich dann in ihrer inneren Zerrissenheit und ihrem Herabgewürdigtsein. Sie zerriss ihre Kleidung, sie warf Asche auf ihr Haupt. Sie lief einfach weg, wirr. Und dann heißt es sogar noch, 2. Samuel 13, Vers 19, Tamar legte die Hand auf ihr Haupt und lief schreiend davon. Tamar, sie hält es nicht mehr aus, ihr Leben, dass sie so brutalst aufgebrochen, aufgerissen, gedemütigt wurde. Und gleichsam als verzweifelten Schutz hält sie sich schreiend die Hände über den Kopf. Nein, ihr Lieben, Sexualität ist keineswegs nur etwas, das mit unserem Äußeren, sozusagen mit unserem vergänglichen Leib zu tun hat. Das ist schon deswegen ausgeschlossen, weil Gott, der Schöpfer, uns gerade mit unserer Sexualität so unmittelbar an seinem Schöpfungswerk beteiligt, nämlich der Entstehung von Kindern. Menschen, Wesen mit einer unvergänglichen Seele. Wir Menschen dürfen an diesem Schöpfungswerk beteiligt sein. Was für ein Vorrecht. Das alles, was da so in seinem familiären Umfeld abging und was Salomo so beobachtete, immer noch im Volk Israel, das bekam natürlich Salomo mit. Gegen Ende seines Lebens wird er übrigens selbst fallen, angesichts seiner vielen heidnischen Frauen. Aber davor hält es der Heilige Geist für sinnvoll, gerade ihm das Hohelied einzugeben. Und heute wollen wir uns auf drei Verse konzentrieren. Und ich predige Ihnen das Wort Gottes aus Hohelied 8, 8 bis 10 unter dem Thema Wegweisungen für eine von Gott geheiligte Sexualität. Und wir wollen hier auf drei Punkte achten. Erstens, es ist eine Berufung, eine Mauer zu sein. Zweitens, deine Ehe, ein Bollwerk in dieser Welt. Und drittens, dein Leben in der Hand Gottes, egal, ob du verheiratet bist oder nicht. Erster Punkt, deine Berufung, eine Mauer zu sein. Meine Brüder und meine Schwestern, wir gehören zu Christus, wenn wir Christen sind. Wir sind damit Glieder Christi, so sagt es Paulus. So schreibt er es auch in dem Abschnitt, den wir vorhin gelesen haben. Der Apostel erinnert daran, dass Christus sein Leben für uns dahingegeben hat. Ihr seid teuer erkauft. Und weil wir Christus angehören, sind wir aufgerufen, Gott sowohl mit unserer Seele als auch mit unserem Leib zu verherrlichen. Nun, als Salomo das Hohelied schrieb, war der Herr Jesus noch nicht gekommen. Aber die Familie, die er uns hier schildert und in der manche Familienglieder das Wort ergreifen, diese Familie steht unter Gott, sie gehört Gott. In der Schlachter 2000 Übersetzung wird durch die Überschrift die Vermutung geäußert, dass hier die Töchter Jerusalems sprechen. Meines Erachtens liegt es näher an die älteren Brüder zu denken, die ihre kleine Schwester in diesem Abschnitt ansprechen. Nicht im Hohelied kommen die Brüder, die älteren Brüder mehrfach vor. Einmal sagt die Braut im Hohelied über sie: Seht mich nicht an, weil ich so schwärzlich bin, weil die Sonne mich verbrannt hat. Die Söhne meiner Mutter zürnten mir. Sie setzten mich zur Hüterin der Weinberge. Hohelied 1, Vers 6. Offenkundig gab es also unter den Geschwistern Reibereien. Nicht wirklich ernsthafte Konflikte. Naja, aber im Kreis der Geschwister lief nicht alles rund. Aber im Grunde mochten sie sich. Nicht, das sehen wir an dem Wunsch des Mädchens in Vers 1, Hohelied 8, Vers 1. Ach, dass du mir wärst wie einer der Brüder, der die Brüste meiner Mutter sog. Aber ebenso ist das unter Geschwistern. Man streitet sich, aber dann hält man auch wieder zusammen. Und im Hohelied 8, Vers 8, da hören wir, wie die Geschwister ihre jüngere Schwester ansprechen. Und das Mädchen, an das sie sich wenden, scheint irgendwie ein Nachkömmling gewesen zu sein. Es heißt hier, wir haben eine kleine Schwester. Sie hat noch keine Brüste. Kapitel 8, Vers 8a. Sie war also noch ein Kind. Folglich gab es auch noch keinen Jungen, der sich nach ihr interessiert umschaute. Für die gleichaltrigen Jungen war sie bedeutungslos. Noch. Ihre Brüder waren bereits älter. Denen war durchaus klar, was es heißt, wenn ihre Schwester in die Pubertät kommt und damit ins heiratsfähige Alter, denn das war damals ziemlich identisch. Das Mädchen selbst hatte noch kaum eine Ahnung davon, was auf sie zukommt. Also, wenn einmal ein Junge ein Auge auf sie werfen wird. Aber die Brüder wissen das schon. In Hohelied 8, Vers 8b heißt es dann: Der Tag wird kommen, an dem man um sie werben wird. Und das werden dann turbulente Zeiten sein. Und wie geht man in solchen Zeiten in einer Familie miteinander um? In einer Familie, die zum Volk Gottes gehört und die auch entsprechend leben möchte. Das Erste, was wir erfahren, ist, dass die anderen Familienmitglieder auf die kleine Schwester aufpassen. Es sollte auf keinen Fall vorkommen, dass ihre kleine Schwester sich in Unmoral verstrickt. Nicht die älteren Geschwister spielen sogar so ein bisschen Vater und Mutter. Auch daran hat sich bis zum heutigen Tag wohl wenig geändert. Nicht welche größeren Geschwister sind nicht zutiefst davon überzeugt. Ihre Eltern würden ohne ihr aktives Mitwirken bei der Erziehung ihrer jüngeren Geschwister total scheitern. Und was sie so untereinander da überlegen und beratschlagen, das bekommt natürlich auch ihre kleine Schwester mit. Sie erörtern. Kapitel 8, Vers 9. Ist sie eine Mauer, so bauen wir eine silberne Zinne darauf. Ist sie aber eine Tür, so verschließen wir sie mit Zedernbrettern. Oder mit einem Zedernbrett. Also mit anderen Worten, wenn du eine Mauer bist, dann bauen wir darauf eine silberne Zinne. Nicht Zinnen befanden sich oben auf der Stadtmauer. Dahinter pflegten sich die Soldaten zu verbergen und von dort wehrten sie die Angreifer ab. Den älteren Geschwistern stand also bei ihrer Schwester das Bild einer befestigten, einer nicht eingenommenen Stadt oder Burg vor Augen. Sie versprachen ihrer kleinen Schwester, ihr sozusagen dann noch eine silberne Zinne als Krönung obendrauf zu setzen. Sie soll wie eine Krone im Licht der Sonne glänzen und blenden. Die Familienmitglieder, sie versprechen ihrer kleinen Schwester, du, wenn du eine Mauer bleibst, dann werden wir dich belohnen. So, wie wenn man eine Mauer mit einer silbernen Zinne krönen würde. Dann fügen sie hinzu, ist sie aber eine Tür, so verschließen wir sie mit einem Zedernbrett. Mit anderen Worten, wenn es soweit ist, jeden an dich herankommen lässt, dann werden wir eingreifen. Wir werden dich dann gleichsam verbarrikadieren, so wie man bei der Gefahr von Eindringlingen das Tor einer Stadt mit Brettern und Balken versperrt. Ist sie aber eine Tür, so sagen ihre älteren Geschwister, so verschließen wir sie mit einem Zedernbrett. Ich war auch, wenn das wunderbar poetisch formuliert ist, ist die erste Lektion für dieses Mädchen deutlich. Du, wenn du ins heiratsfähige Alter kommst, dann wirst du vor der Entscheidung stehen, wie du dich verhältst, wenn die Jungs ankommen, wenn sie an dir Interesse bekunden. Und wirst du dann eine Mauer sein oder eine Tür? Die Botschaft an dieses junge Mädchen, das ihr von zu Hause mitgegeben wurde, lautete: Mauer oder Tür? Bewahre dich rein, bleib eine Mauer. Und wenn du diesen Weg einschlägst, beibehältst, dann wirst du belohnt werden mit einer Zinne. Und auch wenn das hier aus der Perspektive des jungen Mädchens geschildert ist, hat das natürlich auch Konsequenzen für die jungen Männer. Ey, haltet euch zurück! Ich muss dabei immer denken an den Rat eines weisen Vaters an seinen Sohn. Er sagte zu seinem Sohn: Sage niemals zu einer Frau, ich liebe dich, solange du nicht auch bereit bist, sie zu fragen, willst du mich heiraten? Und frage niemals eine Frau, willst du mich heiraten, wenn du nicht sagen kannst, ich liebe dich. Und das heißt für einen Mann, denken wir an Epheser 5, ich opfere mich für dich. Wie geht ein ziemlich ahnungsloses Mädchen, das das Leben noch weitgehend mit arglosen Augen wahrnimmt, mit solchen Belehrungen um? Bezeichnenderweise steht das nicht da. Aber ich kann mir vorstellen, dass es nicht schwer ist, wie sie auf die Ratschläge ihrer älteren Geschwister reagieren wird. So macht man das bis heute. Wenn es genauso damals war, dann kann ich mir vorstellen, wie sie antwortete. Sie sagte: Das geht euch gar nichts an. Mischt euch nicht in meine Angelegenheiten. Von euch lasse ich mir schon gar nichts vorschreiben. Ich bin selber groß. Aber dann, nach wenigen Jahren, ist sie älter geworden und auch reifer. Sie hat bei sich selbst die Gefühle des Verliebtseins wahrgenommen und auch festgestellt, was es heißt, dass Jungen an ihr Interesse zeigen. Und wie man das auch anstellt als Mädchen, das man nun wirklich nicht übersehen wird. Wir sind von Geburt an alle geschlechtliche Wesen. Entweder bist du ein Junge oder ein Mädchen, entweder ein Mann oder eine Frau. Nun weiß ich ja auch, dass es seit dem Jahr 2018 möglich ist, sich beim Standesamt auch noch das Geschlecht D für divers zuzueignen. Ich weiß auch, dass es möglich ist, Wenn jemand, der mit männlichen Geschlechtsorganen zur Welt kommt, in seinem Teenageralter plötzlich erklärt, ach, ich bin weiblich, und ihr müsst mich alle jetzt so behandeln, ja, das ist möglich. Aber ich sag dir gleich, es funktioniert nicht. Du gehst dabei kaputt. Eine solche Gesetzgebung, sie stellt nur weiter unter Beweis, wie weit das Genderdenken von Gott, dem Schöpfer und der Realität der Schöpfung entfernt ist. Normalerweise ist es so, dass bereits im Kindergarten es ganz wichtig ist, ob man nun ein Junge ist oder ein Mädchen. Nur ein vom Genderwahn besessenes Volk steigert sich allen Ernstes in die Idee, das sei lediglich anerzogen, ob man Junge ist oder Mädchen. Nur eine Gesellschaft, die Gott, den Schöpfer, nicht in Erkenntnis haben will, ist dazu verflucht, einen solchen absurden Quatsch für bare Münze zu nehmen. In Wahrheit ist diese Ideologie nichts als Unsinn. Wir sind geschlechtliche Wesen. Gott schuf den Menschen in seinem Bild und so heißt es am Anfang als Mann und als Frau. Und irgendwann kommt der Zeitpunkt, an dem man ja das Verliebtsein entdeckt. Man spürt, was es heißt, ein junges Mädchen, ein junger Mann zu sein. Wenn das Interesse am anderen Geschlecht erwacht, dann erlebt man das häufig als eine unerhörte Macht, die weitestgehend das Denken und das Fühlen junger Leute in Beschlag nimmt. Alles dreht sich um dieses eine Thema. Das Hohelied beschreibt solche Erfahrungen. Und was wir vielleicht gar nicht erwartet haben. Und beim Lesen dieses biblischen Buches nur mit einiger Verwunderung feststellen, die Heilige Schrift schildert das erstaunlich unbefangen. Und dann macht unser Abschnitt ganz offenkundig einen zeitlichen Sprung. Dieses Mädchen, es ist inzwischen in die Pubertät gekommen. Auf einmal versteht sie, was ihr in ihrem Elternhaus vermittelt wurde. Sie fängt an zu begreifen, was gemeint ist, als ihre Familie von Tür oder von Mauer sprach. Dann steht sie selbst vor der Frage, was will ich sein? Tür oder Mauer? Und sie fasst in den Schluss, Vers 10, ich bin eine Mauer. Und sie fügt hier hinzu, meine Brüste sind wie Türme. Gerade angesichts dessen, dass sie erkennt, dass sie eine Frau wird und diesen Prozess dankbar akzeptiert, sodass sich ihre Brüste bilden, setzt sie in ihrem Herzen fest, sich selbst in Anstand zu bewahren. Ich bin eine Mauer. Über ihre Brüste spricht sie als von Türmen. Mit anderen Worten, sie entschließt sich, eine rundum sichere und unerschütterliche Festung zu sein, vergleichbar mit einer Mauer und sozusagen durch Türme befestigt. Sie will sich in ihren Wünschen, in ihren Sehnsüchten rein bewahren. Ich bin eine Mauer und meine Brüste sind wie Türme. Warum fasst sie diesen Entschluss? Wofür will sie ihre Geschlechtlichkeit rein erhalten? Hören wir einmal, was sie selbst dazu sagt in Hohelied 8, Vers 10. Die Schlachterübersetzung übersetzt hier, da wurde ich in seinen Augen wie eine, die Frieden findet. Und es ist tatsächlich möglich, vom Hebräischen diesen Halbvers so zu übersetzen. Aber es gibt noch eine andere Übersetzungsmöglichkeit. Und diese erscheinen mir vom Zusammenhang her naheliegender. da wurde ich in seinen Augen wie eine, die sich hingibt. Oder wie eine, die sich ausliefert. Oder auch wie eine, die kapituliert. Frei übersetzt kann man sagen, wie eine, die Ja sagt. Nicht, stellen wir uns eine starke Festung vor. Sie wird belagert. Man rennt gegen sie an. Aber die Tore sind verschlossen und die Mauer, sie fällt nicht um. Wann pflegen dann Bewohner normalerweise wieder die Tore ihrer Stadt zu öffnen? Nun, in der Regel geschieht dies dann, wenn die Einwohner feststellen, dass draußen keine Gefahr mehr lauert. Wenn sie erkannt haben, wir brauchen uns nicht mehr zu verschanzen. Die Lage ist sicher. Ohne Bild gesprochen. Wenn die Braut merkt, da sind keine Hände, die grob sind, die verletzen wollen, sondern die auf mich warten. Da ist kein Macho da, sondern gute, vorsichtige, sorgsame Hände. Hände, die nicht Schaden zufügen wollen, sondern liebende, mich bergende Hände. Nein, dieses Mädchen hat nicht deswegen den Entschluss gefasst, wie eine Mauer mit Türmen zu sein, weil sie ihre Sexualität verneint oder gar verachtet. Das Gegenteil ist der Fall. Sie hat sich dafür entschieden, gerade weil sie ihre Sexualität hochschätzt. Gerade deswegen öffnet sie sich nicht jedem. Und schon gar nicht wirft sie sich leichtfertig weg. Vielmehr bewahrt sie sich für die wahre Liebe. Selbstverständlich ist es nicht nur eine Botschaft an die jungen Mädchen. Sie gilt gleicherweise natürlich auch für die jungen Männer. Du gehörst Christus, also bewahre dich für die wahre Liebe. Dann wirst du deine Fantasie nicht durch Pornofilme oder entsprechende Internetseiten beschmutzen. Und wenn in der Schulklasse oder am Arbeitsplatz deine Kameraden mit ihren sexuellen Abenteuern protzen, dann wendest du dich ab, weil du bei deiner Entscheidung bleibst. Ich will auch eine Mauer sein. Die Versuchungen um uns herum sind zahlreich. Wir können uns ihnen nicht völlig entziehen. Aber stürzen wir uns nicht absichtlich in Gefahren. Vielmehr lassen wir uns durch Gottes Geist und sein heiliges Wort beschützen. Was war der erste Punkt? Deine Berufung, eine Mauer zu sein. Mein zweiter Punkt, deine Ehe, ein Bollwerk in dieser Welt. Eine Mauer zu sein, das gilt auch für die Verlobungszeit. Also wenn sich zwei entschlossen haben, gemeinsam den Lebensweg zu gehen, hin zur Hochzeit, nachdem die beiden im Gebet vor Gott zu der Überzeugung gelangt sind, dass sie füreinander bestimmt sind, auch dann gilt, vergesst nicht, was Gott uns hier sagt. Bleibt eine Mauer. Die Botschaft dieser Verse aus dem Hohelied lautet nämlich nicht, bewahrt euch auf für die große Liebe, sondern sie lautet, bewahrt euch auf für die Ehe. Wir hatten gehört, Geschlechtsgemeinschaft und Ehe gehören zusammen. Gemäß der Bibel ist außereheliche Geschlechtsgemeinschaft entweder Hurerei, Unzucht oder Ehebruch. Warum ist es eigentlich notwendig, bis zur Ehe eine Mauer zu sein? Warum ist es nicht möglich, bereits während der Verlobungszeit zumindest eine Tür zu werden. Und ich will darauf hinweisen, was die Absicht Gottes ist, wozu er uns geschaffen hat. Gott adelt uns als Mann bzw. als Frau in unserer Geschlechtlichkeit, indem er uns an seinem Schöpfungshandeln teilhaben lässt. Gott nimmt uns als Mann und als Frau hinein in das Wunder, sodass durch unser Mitwirken Wesen entstehen, die eine unvergängliche Seele haben. Das ist ein ganz anderer Blick auf Sexualität als das, was uns so in unserer Umgebung mitgeteilt wird. Das heißt, auf unserem Mann- und Frausein liegt ein würdevoller Glanz. Damit auch auf unserer Geschlechtlichkeit. Eure Sexualität ist dazu bestimmt, dass aus eurer Zweisamkeit eine Familie wird. Und uns allen ist bekannt, dass die Kehrseite dieser herrlichen Berufung, zu der Gott die Ehe gestiftet hat, nicht selten abgrundtiefes Leid bedeutet. Und zwar dann, wenn die Beziehung zwischen Mann und Frau kaputt geht. Das ist der Grund, warum du gerade deswegen hier achtsam sein musst. Spiel nicht mit deiner Geschlechtlichkeit. Mach aus deiner Sexualität kein Objekt deiner Experimentierfreudigkeit. Sei keine Tür. Der Apostel Paulus sagt es durch den Heiligen Geist unmissverständlich. Gerade mit unserer Sexualität gehören wir nicht uns selbst, sondern Christus. Man kann es auch anders sagen. Du bist zu kostbar, als dass du nur dir selbst gehörst. Du gehörst dem Herrn. So kostbar bist du. Unsere Sexualität und der dreieine Gott, sie gehören aufs Engste zusammen. Bei unserer Geschlechtlichkeit geht es keineswegs nur um ein zweiseitiges, privates Stell-Dich-Ein. Vielmehr hat Christus hier ein gewichtiges Wörtlein mitzureden. Nein, er hat nicht mitzureden, sondern er gibt die Normen vor. Du gehörst Christus. Es ist Christus, der auch bei deiner Sexualität bestimmt, was läuft und was nicht läuft. Es geht darum, dass wir auch mit unserer Sexualität uns im Dienst Gottes wissen, in der Nachfolge des Herrn. Wir sind zu kostbar, als dass wir nur uns selbst gehören. Christen gehören Christus. Sie erhalten von ihm ihre Vorgaben. Sie unterstehen ihrem Herrn. Und das ist der Grund, warum der Apostel Paulus den Abschnitt in 1. Korinther 6 mit der Aufforderung abschließt: Ihr seid teuer erkauft. Und darum verherrlicht Gott ihn eurem Leib. Ihr gehört Gott. Und im Bereich deiner Sexualität will Gott nicht, dass du ein Leben in Unzucht führst, sondern ein heiliges Leben. Der Apostel Paulus hätte auch schreiben können: Sei eine Mauer. Um uns herum hat unsere Sexualität nichts mit Gott oder mit Christus zu tun. Da geht es allein um das Befriedigen der eigenen Gier. Nicht darauf zielt die Pornografie. Das ist auch die offenkundige Absicht vieler Videoclips. Ihre Botschaft lautet: Es gibt keinen Gott, es gibt keine Gebote, es gibt nur die Lust, das ist die letzte Realität. Alles muss möglich sein. Und in dieser unserer Zeit können wir nur dann ein Leben in Reinheit und Heiligkeit führen, zwar auch im sexuellen Bereich, wenn uns dieses eine klar ist: Wir sind Christi Eigentum. Das ist die Kernaussage einer geheiligten Sexualität. Wir gehören nicht uns selbst. Sowohl unser Leib als auch unsere Seele, sie gehören dem, der für uns am Kreuz sein Blut vergossen hat. Das junge Mädchen, das hier das Lied über ihre Liebe singt, und wohlgemerkt, es ist Teil des höchsten Liedes, ja, Lied der Lieder heißt es eigentlich im Hebräischen. Das Superlied. Sie lässt sich nicht bestimmen von den Impulsen ihrer Sehnsüchte oder Leidenschaften. Sie versteht ihre Beziehung zu dem jungen Mann nicht getrennt von Gott. Und deshalb bleibt sie so lange eine Mauer, bis sie sich dem Mann als Ehefrau hingeben wird. Wir können es auch anders sagen. Die beiden bewahren sich füreinander auf, bis sie bei der Eheschließung einander aus der Hand Gottes empfangen und dann voreinander gleichsam die Tore ihrer Stadtmauern öffnen. In der Ehe dürfen wir einander sexuell genießen. Sexuelles Genießen ist angesichts dessen, was das vom Geist Gottes inspirierte Hohelied mitteilt, wahrlich nicht verboten. Im Gegenteil. Gott, der Herr, hat uns mit dem Verlangen geschaffen, in Schöpfungslust füreinander zur Verfügung zu stehen. Darum genießt die Zeit zu zweit und dankt Gott für eure Ehe. Wenn du aber deine sexuellen Erlebnisse von der Ehe abkoppelst, auch in der Verlobungszeit, dann verherrlichst du Gott mit deinem Leib nicht, sondern nimmst etwas vorweg. Und wenn du deiner Fantasie freien Lauf lässt, dann verherrlichst du ihn auch nicht mit deiner Seele. Für die erotische Liebe und die Sexualität hat Gott, der Herr, die Ehe geschaffen. Und das heißt die lebenslange Verbindung von einem Mann mit einer Frau. Auf zahlreichen Hochzeitsanzeigen, die meiner Frau und mir zugesandt wurden und werden, da steht häufig so oder so ähnlich: Gott hat uns zusammengeführt. Eine solche Aussage bringt die Dankbarkeit gegenüber Gott zum Ausdruck, dass man einander gefunden hat. Gehe ich zu weit, wenn ich sage, dass in der Mitteilung "Gott hat uns zusammengeführt" auch so etwas zu vernehmen ist wie: Wir wissen uns füreinander verantwortlich. Johannes Calvin sagte einmal: Die Ehe ist wie eine Herberge auf dem Weg in die Ewigkeit. Das ist ein schöner Satz. Es lohnt sich, über ihn nachzusinnen. Gott hat mir eine Ehefrau gegeben. Gott hat meiner Frau einen Ehemann gegeben, damit wir gemeinsam den Weg hin zum Ziel in der Ewigkeit gehen. Das ist auch eine Absicht für die Ehe. Mein dritter und letzter Punkt: Dein Leben in der Hand Gottes, egal ob du verheiratet bist oder nicht. Ja, bekanntlich verhält es sich so, dass nicht jeder die wahre Liebe findet. Unfreiwillig. Und für den oder die scheint sich die Frage Mauer oder Tür doch überhaupt nicht zu stellen. Denken wir auch an die furchtbare Situation, dass man in seinem bisherigen Leben dermaßen schreckliche Missbrauchserfahrungen machen musste, dass man für den Rest seines Lebens die eigene Sexualität gar nicht mehr genießen kann. Tamar kapselte sich ab nachdem sie von Amnon missbraucht wurde. Wie auch immer. Es ist Tatsache, dass Gott nicht jeden in eine Ehe hineinführt. Und diejenigen unter uns, denen diese Gabe vorenthalten ist, sie erleben darüber nicht selten tiefen Schmerz. Und gerade dann, wenn über die eheliche Liebe gepredigt wird, dann fühlen sie sich peinlich, außen vor. Aber ich sage dem, auf den das zutrifft, Folgendes. Bleibe auch dann dabei, dass es Gott ist, der dein Leben lenkt. Auf ihn zu vertrauen, kann dann sehr schwer fallen. Du kannst deine Ehelosigkeit als Bürde erfahren, aber wenn Gott, der Herr, sie dir auferlegt, dann nimm dieses Kreuz in Selbstverleugnung auf dich und trage es. Und wenn dir vielleicht gerade an den Wochenenden die Decke auf den Kopf zu fallen scheint, oder wenn du nachts alleine in deine Kissen weinst und dir dann alles, dein ganzes Leben so sinnlos und so demütigend vorkommt, dann vergiss gerade dann nicht, dich an zwei Beispiele zu erinnern. Zum einen ist es unser Herr Jesus Christus selbst. Er war nie verheiratet. Er versteht dich. Denk in solchen Situationen an ihn. Und wenn dir dieses Beispiel des Sohnes Gottes zu abgehoben erscheint, dann denke bitte an den Apostel Paulus. Auch er war nicht verheiratet. Was hat er im Dienst Gottes geleistet, ohne dass er eine Ehe genießen konnte? Paulus hatte verstanden, dass Gott ihm eine andere Aufgabe zugewiesen hatte. Und eine andere Aufgabe zu heißen, heißt nicht, dass es eine geringere Aufgabe ist. Eher, wenn ich 1. Korinther 7 richtig verstehe, eine sehr, sehr wichtige Aufgabe. Und außerdem, auch wenn es dir gelegentlich so vorkommt, es ist nicht wahr. Du bist in diesen Stunden der gefühlten Einsamkeit keineswegs allein. Vielmehr darfst du gerade dann auch um die Kraft des Heiligen Geistes bitten, der in dir wohnt. Aber das heißt auch etwas für uns als Gemeinde insgesamt. Denn wir als Gemeinde insgesamt sollten eben auch nicht übersehen, dass manche gar nicht vor der Frage stehen, Tür oder Mauer zu sein. Nicht wahr? Gerade weil unsere Sexualität und die eheliche Liebe so herrliche Geschenke von Gott, dem Schöpfer, sind, rufen uns der unverheiratete Bruder und die unverheiratete Schwester immer wieder ins Bewusstsein, dass die Sexualität, dass die erotische Liebe nicht das Letzte sind, sondern das Vorletzte. An unseren unverheirateten Brüdern und Schwestern erkennen wir, die wir verheiratet sind, dass die Ehe nicht alles ist. Und gerade durch sie tritt uns ins Bewusstsein, dass unsere Ehen zeitlich sind. Und schon aufgrund der Zeitlichkeit der Ehe kann das sexuelle Erleben niemals der höchste und letzte Genuss sein. Der höchste Genuss, er ist ein ewiger. Es ist der dreieine Gott. In der zurückliegenden Woche standen einige von uns am Grab von jemandem, der nach einer Zeit des gemeinsamen Lebens von 55 Jahren nun seine Frau alleine zurücklässt. Ja, Unsere Ehen sind zeitlich, sie gehen vorüber. Irgendwann bleibt einer der beiden zurück. Der andere muss dann Abschied nehmen. Der übrig gebliebene wird seinen langjährigen Ehepartner auf den Friedhof geleiten. Er wird hinter dem Sarg hergehen, in dem der oder die andere liegt. Und er wird es aushalten müssen, in die kalte Gruft zu blicken, in die der Leib des jahrzehntelangen Lebensgefährten versenkt wird. Die Ehe ist zeitlich, ihr Lieben. Aber jeder von uns beiden gehört in die Ewigkeit zu Christus. Bei aller Schönheit und allem Glück, das Gott in einer Ehe schenkt, wir wollen nicht vergessen, dass unsere Ehe lediglich eine zeitliche Abspiegelung der ewigen Liebe von Christus zu seiner Gemeinde ist. Und unter diesem Gesichtspunkt, so hoffe ich, fasst es niemand heute Morgen als einen billigen Zynismus auf, wenn ich sage, es ist gut. Es ist gut, dass unter uns Brüder und Schwestern leben, die gerade dadurch, dass sie nicht verheiratet sind, uns allen immer wieder in Erinnerung rufen, dass das eheliche Glück, dass der sexuelle Genuss nicht das Ein und Alles ist. Nicht, wenn wir uns in unserer Gesellschaft umschauen, dann könnte man ja den Eindruck bekommen, als ob sich das ganze Leben um Sex dreht und dass es jenseits davon gar nichts gibt, das glücklich machen könnte. Das Wort Gottes lehrt hier anderes. Und ihr, die ihr noch nicht verheiratet seid, sondern auf dem Weg dahin euch begebt, bitte, nehmt euch rechtzeitig vor, wenn ihr miteinander fest befreundet seid und im Lauf eurer Kennenlernzeit es euch schwierig erscheint, einen angemessenen Abstand zum anderen zu wahren, weil das Verlangen zueinander doch so stark ist. Denen sagt die Heilige Schrift trotzdem, bewahrt euch bis zum Hochzeitstag füreinander auf. Vereinbart es rechtzeitig. Verhaltet euch dann auch so, dass ihr es einander nicht unnötig schwer macht. Und wenn das wirklich euer fester Entschluss ist, ihr Lieben, dann werdet ihr schon von selbst kapieren, dass es keine super Idee ist, zu zweit in den Urlaub zu fahren und nachts gemeinsam in ein kleines Zelt zu kriechen. Ist wirklich keine super Idee. Gerade wenn ihr euch liebt, sagt vor Gott Ja zueinander. Aber wirkliche, wahre Liebe wird auch immer Nein sagen können. Und in diesem Nein kann sogar eine viel tiefere Liebe mitschwingen, als wenn man zu schnell zusammen zu weit geht. Jedenfalls entspricht derartiges nicht der Berufung, zu der Gott uns berufen und unsere Seligkeit und unsere Sexualität, Entschuldigung, geschaffen hat. Nämlich er hat sie geschaffen, um ein heiliges Leben zu führen nach Geist, Seele und Leib. Dann wird man sich auch einmal vor Gott, seinem Richter, nicht zu schämen haben. Und übrigens auch nicht voreinander. Und auch nicht im Blick auf andere Menschen. Darum setzt beide frühzeitig Grenzen. Übt euch im Bereich eurer Sexualität heilig zu leben. Fasst den Entschluss, bis zur Ehe eine Mauer zu sein. Und in unserer Gemeinde wollen wir einander auch in diesem Bereich vermehrt beistehen. Wir wollen einander helfen, egal in welchem Stand auch immer ein jeder von uns sich befindet. Ob als Single, ob verliebt, verlobt, verheiratet, verwitwet. Helfen wir uns gegenseitig, um rein und heilig vor dem Herrn unser Leben zu führen. In dieser Zeit postmoderner Entgrenzung heißt das, wir wollen klare Grenzen ziehen. Oder um es mit den Worten des Hohelieds zu sagen, wie eine silberne Zinne auf der Mauer strahlen, um dann nach der Eheschließung innerhalb eures Ehelebens eine Tür zu werden, füreinander zu kapitulieren. Amen.